Hallo und herzlich willkommen bei Spaghetti Bolognese, dem Volontärs-Podcast von der Jungen Freiheit hier am Hohenzollern-Damm in Berlin. Ich möchte jeden, der hier zuhört, ausdrücklich beglückwünschen. Ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, indem ihr hier raufgeklickt habt. Wir haben eine spannende Folge mit verschiedensten Themen rund um den ganzen Globus. Unter anderem hält uns die Bundeswehr offensichtlich für beschränkte Kleinkinder. Italien geht gegen Big Tech und das Silicon Valley vor und vieles, vieles mehr. Wir freuen uns drauf. Bleibt dran und viel Spaß, Leute. Spaghetti Bolognese. Lorenz, wie geht's dir? Alles gut soweit?
Ich kann soweit nicht klagen. Ich wünsche einen guten Morgen, Abend oder Nachmittag, je nachdem, wann die Zuhörer eingeschaltet haben.
Ja, sehr gut. Bei dem ersten Thema hast du dich mit befasst, und zwar sperrt Italien ChatGPT. Klär uns auf, was ist da los?
Ja, soweit ich weiß, ist das schon in Kraft. Also ab sofort darf ChatGPT keine Daten von italienischen Nutzern mehr weiterverarbeiten, beziehungsweise nur noch sehr eingeschränkt weiterverarbeiten. Das liegt unter anderem daran, dass in der Tat nicht klar ist, wie ChatGPT Nutzerdaten weiterverarbeitet, ob sie sie dann in späteren Gesprächen mit anderen Nutzern weiterverwendet etc. Und Italien hat jetzt Jugend- und datenschutzrechtliche Bedenken angemeldet, da man ja auch als Minderjähriger beispielsweise sich problemlos bei ChatGPT anmelden kann und ihn, was ich fragen kann, wie man am besten in ein Haus einbricht, und ChatGPT das meines Wissens auch beantwortet.
Aber das ist schon krass, oder? Weil bei herkömmlichen Plattformen, da gibt es ja schon eine Art von Altersprüfung, wie leicht man die umgehen kann, sei mal dahingestellt. Aber zum Beispiel bei YouTube gibt es ja Videos, die ab 16 oder 18 sind. Und wenn man dann mit seinem Google-Konto irgendwann ein zu junges Geburtsdatum eingegeben hat, dann kann man das halt nicht gucken. Also das ChatGPT mit seiner Größe und den Möglichkeiten da scheinbar nicht drauf achtet, ist schon ein starkes Stück, oder?
Durchaus, ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich der einzige Grund ist, den die italienische Regierung hat. Sie hat ja neulich ein, nicht direkt verwandtes, aber mich hat es doch daran erinnert, ein ähnliches Verbot aufgestellt. Und zwar ist ab sofort Laborfleisch in Italien verboten halt, nicht erhältlich. War es auch noch nie, aber es gibt Firmen in den USA und in anderen Ländern, die daran wickeln, die bald Patente anmelden wollen. Und dann könnte man in Supermärkten Fleisch kaufen, das aus Mikrobakterien im Labor zusammengesetzt ist. Und Italien hat von vornherein dem ein Verbot entgegengestellt zum Schutz der italienischen Landwirtschaft und der traditionellen Esskultur. Und es ist ja kein Geheimnis, dass beispielsweise ChatGPT einen gewissen ideologischen Bias hat, der Richtung, man kann es links nennen oder woke oder wie auch immer tendiert.
Ja, ich habe es kurz vor der Folge mal probiert. Ich habe ChatGPT gefragt, was ist eine Frau? Und ChatGPT hat gesagt, eine Frau ist ein erwachsenes, weibliches, menschliches Wesen. Biologisch gesehen, da sollte man schon skeptisch werden, biologisch gesehen besitzt eine Frau weibliche Geschlechtsorgane und kann Schwangerschaft ausführen. Soziokulturell gesehen kann das Konzept einer Frau jedoch je nach Kultur und Gesellschaft unterschiedliche Bedeutungen haben und so weiter und so fort. Ich habe ChatGPT dann auch noch gefragt, ob ich eine Frau bin, wenn ich behaupte, eine Frau zu sein. ChatGPT hat das bejaht. Dann habe ich gefragt, ob ich dementsprechend auch Zutritt zu einer Frauensauna haben dürfte, und auch da war ChatGPT auf meiner Seite. Also ich gebe dir recht, der Verdacht liegt zumindest nahe, dass Italien da auch politische Interessen daran hat.
Ja, ich meine, in beiden Fällen, sowohl beim Laborfleisch als bei ChatGPT, sind es interessanterweise Verbote, die sich ja konkret gegen neue Technologien wenden, und beide Technologien kommen mehr oder weniger explizit, eigentlich im Endeffekt sehr explizit, aus so einem gewissen technokratischen Silicon Valley-Globalismus-Dunstkreis. Und da ist es natürlich spannend, dass Italien da recht deutlich gegen vorgeht, wobei wir später auch noch bei einem anderen Thema darüber sprechen werden, inwiefern man das wirklich alles ernst nehmen kann bei den Italienern, aber dazu später.
Aber das sind auch verrückte Zeiten, in denen wir leben, oder? Dass mittlerweile die politisch Konservativen oder Rechten, wie auch immer man sie nennen will, eher die sind, die sehr skeptisch gegenüber technischem Fortschritt sind und da schneller die Probleme sehen. Ich weiß noch, früher war es eher so, dass die Linken immer gesagt haben, oh nein, Google, die behalten eure Daten und der Datenschutz und die bösen Großkonzerne und eigentlich schon seit Jahren, aber spätestens mit Corona hat sich das dahingehend gedreht, dass Linke ziemlich, ja, offen sind für diese ganzen neuen Sachen und die Rechten heutzutage eher die Bedenkenträger. Ich denke, das ist kein Zufall, dass das aus Italien kommt und nicht aus Deutschland zum Beispiel.
Ja, wobei sich damit das Verhältnis quasi eigentlich nur wieder ganz auf den Anfang zurück gedrängt hat, weil die ursprünglichen Konservativen quasi, die in Reaktion auf die Französische Revolution entstanden sind, waren auch eher technikkritisch, vor allem dann auch bei der industriellen Revolution, die aus England kam, waren die deutschen Konservativen demgegenüber immer sehr kritisch eingestellt. Also eigentlich haben sich die ideologischen Muster ein bisschen in Richtung 1800 schieß mich tot verschoben.
Also im Prinzip ist die Wurzel des europäischen Konservatismus, wie ein großer deutscher Philosoph mal gesagt hat, halt, stopp, das bleibt hier alles so, wie es ist.
Ein bisschen.
Ja. Naja, dann ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht in Italien. Aktuell, also es soll ja Leute geben, die einen VPN benutzen, mit dem man seine IP-Adresse verschlüsseln kann. Also wie effektiv das gerade dann bei jungen Leuten in Italien ist, bleibt abzuwarten, aber eine interessante Entwicklung. Und sollte es da Neues geben, bleiben wir dran, oder?
Ja, es zeigt zumindest so einen gewissen normativen Willen, Dinge durchzusetzen oder Grenzen zu setzen, auch gegenüber internationalen Konzernen. Klar, wie viel das dann am Ende austrägt, das muss man sehen.
Ja, genau. Ich würde sagen, dann kommen wir mal aus Rom in eine andere schöne europäische Stadt, nämlich nach Berlin. Da habe ich was Kleines vorbereitet. Und zwar ist ein Start-up pleite gegangen, das Lastenräder verliehen hat. Ich möchte da jetzt gar nicht allzu höhnisch mich darüber lustig machen. Aber
man hätte schon erwartet, dass eigentlich, wenn irgendwo funktioniert, dann in Berlin.
Das hätte man von dem Klimaentscheid auch gedacht. Also die Berliner sind nicht so woke, wie man meinen könnte, wenn man nur in Berlin-Mitte rumläuft. Berlin ist halt auch Hellersdorf und Spandau.
Ja.
Naja, am 3. April hat das Unternehmen Avocargo den Betrieb eingestellt.
Ein geiler Name übrigens, das muss man zugeben.
Avocado ist natürlich für junge Menschen aus der Großstadt ein Grundnahrungsmittel und ja, gutes Wortspiel. Auf jeden Fall hat Avocargo den Betrieb eingestellt. Das war eine App, bei der man sich gegen Geld registrieren konnte und dann in seiner Nähe Lastenräder mieten konnte. Im Prinzip wie Carsharing, aber für Lastenräder. Naja, das Unternehmen hat jetzt 2 Monate lang versucht, neue Geldgeber zu finden. Allerdings lief das ohne Erfolg. Und auf ihrer Website haben sie dann geschrieben, ich habe es gerade vor mir, genau. Wir haben natürlich auch Fehler gemacht, aber de facto hatten wir zum Ende hin auch viel Pech mit dem Timing. Der Gründer, Shakori Tabrizi heißt der Mann, führt das auch auf die Wahlergebnisse in Berlin zurück, dass sein Unternehmen für Investoren nicht so attraktiv war, weil ohne Grüne in der Regierung, die jetzt vermutlich dort nicht drin sitzen werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, könnte auch die Förderung natürlich vom Tisch sein von Lastenrädern, weil zwischendurch gab es die Überlegung, ob man statt E-Autos Lastenräder staatlich subventionieren sollte. Und dadurch, dass das jetzt wegfällt, ist der Markt dafür nicht so gut. Ich finde prinzipiell die Idee von einem Lastenrad eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn ich habe keine Kinder, noch nicht, und lebe nur mit meiner Freundin zusammen für 2 Personen, 10 Minuten zum Aldi fahren und einen fetten Einkauf für eine ganze Woche mitnehmen, finde ich gar nicht so unattraktiv. Aber für Leute, die einen Umzug machen oder für Menschen, die auf dem Land wohnen mit größeren Strecken, ob die dann fürs Weltklima 15 Kilometer hin und zurück fahren und einen ganzen Wocheneinkauf für eine 4-köpfige Familie transportieren, das halte ich dann doch für sehr fragwürdig. Ich glaube, insgesamt spricht das einfach ein zu kleines Milieu an, was die Lebenswirklichkeiten der meisten Deutschen einfach nicht abbildet.
Ja, ich frage mich da schon auch ein bisschen, was quasi wo quasi die genaue Funktion des Lastenrades ist, weil du jetzt ansprichst quasi, wie man einfach den Einkauf nach Hause transportiert, stellt sich die Frage, was kann das Lastenfahrrad, was ein Rucksack oder eine Tasche nicht kann. Und bei eben größeren Sachen, wie zum Beispiel einem Umzug, selbst wenn es innerhalb derselben Stadt ist, aber wenn du von West-Berlin nach Ost-Berlin ziehst und das mit dem Fahrrad durch die Stadt transportieren willst, bist du ja Tage unterwegs.
Naja, also im Vergleich zum Rucksack, es erleichtert natürlich schon den Transport. Also Fahrradfahren ist angenehmer als Laufen über lange Strecken. Also 10 Kilometer Laufen ist anstrengender als 10 Kilometer Fahrradfahren.
Das stimmt natürlich, ja.
Aber wie gesagt, in Großstädten sind die Distanzen oft auch sowieso kurz genug. Da kann man es dann fast schon wieder zu Fuß machen zum nächsten Supermarkt. Oder man nimmt da von mir aus das Lastenrad. Aber für Landbevölkerung, für Leute mit großen Familien, für so Sachen, wie du sagst, für Umzüge und so weiter, funktioniert das einfach nicht. Also auf Dauer, glaube ich, ist motorisierter Verkehr schwer zu ersetzen.
Ja, plus normale Fahrräder, die in Großstädten durchaus beliebt sind, haben halt den Vorteil, dass sie halt so klein sind, dass du sie überall unterbringen kannst. Mit einem Lastenfahrrad, je nach Größe des Lastenbereichs, musst du ja wirklich schon quasi einen Parkplatz suchen. Also es,
ja.
Wo sich dann tatsächlich, jetzt, wenn man zumindest von Umweltgründen absieht, die Frage stellt, warum kein Auto? Also
ich bin mir auch, das ist nochmal ein anderer Aspekt, der lässt sich schwer bemessen, aber ich glaube auch, dass das Lastenrad an sich mittlerweile zu einem politischen Symbol geworden ist für blauhaarige Soziologiestudenten, die sich auf die Straße kleben und nach einer verlorenen Wahl die Bevölkerung beschimpfen. Ich glaube, Umweltschutz oder Klimaschutz von mir aus würde besser funktionieren, wenn man das freundlicher kommunizieren würde. Aber man hat es auch bei den Wahlen in selbst in Berlin, muss man ja sagen, gesehen. Die Leute haben langsam die Schnauze voll von moralinsaurem Gebrüll und von irgendwelchen 20-Jährigen, die ihnen die Welt erklären wollen. Und ich denke, dass das Lastenrad da ja fast schon eine Art Symbol für diesen Zeitgeist geworden ist, den, wie gesagt, selbst bei uns in der Hauptstadt mehr Leute ablehnen, als man denkt.
Offenbar, ja.
Naja, dann kommen wir mal, würde ich sagen, wenn du da jetzt nichts weiter zu hast, bleiben wir im Inland. Und zwar hat die Bundeswehr sich eine Marketingkampagne der besonderen Art ausgedacht. Schieß los.
Ja, in der wunderschönen nordrhein-westfalischen Stadt Düsseldorf hat die Bundeswehr die Gründung eines Weltraumkommandos bekannt gegeben. Quasi die NASA auf Deutsch, wobei die NASA nicht direkt militärisch ist, naja. Und die Inszenierung war in der Tat ein wenig bizarr. Also ein General hat eine Rede gehalten vor einigen Truppen und wurde umringt von mehreren Figuren in Uniformen aus den Star Wars Filmen. Interessanterweise ausschließlich von den Bösen im Film. Ich weiß nicht, was uns die Bundeswehr damit mitteilen will.
Aha.
Aber ich bin jetzt kein so großer Star Wars Kenner, aber die Stormtrooper erkennen selbst ich. Und dann waren da noch andere Gestalten in diesen etwas schwarzen Uniformen mit den Manteln. Ich weiß nicht, wie man die nennt, aber die gehören auf jeden Fall auch zum Imperium.
Ich habe nie Star Wars gesehen. Du könntest mir jetzt sonst was erzählen zu Star Wars.
Okay, also mein Wissen ist da auch sehr begrenzt. Aber
Stormtrooper genau. Erkenne ich auch noch, klar.
Genau, ja. Diese Stormtrooper oder allgemein die Star Wars-Personen waren wohl offiziell anwesend, weil sie Spenden für behinderte Kinder von Bundeswehrangehörigen gesammelt haben. Das ist wohl eine eigene Organisation innerhalb der Bundeswehr. Trotzdem hat es natürlich etwas, naja, sehr Infantiles, das so miteinander zu verknüpfen, vor allem wenn es halt wirklich ein offizieller militärischer Akt ist.
Ja, absolut. Ich finde es auch sehr befremdlich, dass eine Institution wie die Bundeswehr irgendwelche popkulturellen Referenzen verwendet. Erinnert an an einen Tweet der NATO von vor ein paar Wochen.
Richtig, den habe ich ja auch, ja. Das war ein Tweet der NATO zum Ukraine-Krieg und da stand drin: "We are Harry Potter and William Wallace, the Navy and Han Solo. We are escaping from Shawshank and blowing up the Death Star. We are fighting with the Harkonnens and challenging Thanos." Ich musste tatsächlich nachgucken, was einige dieser Sachen bedeuten, weil ich die entsprechenden popkulturellen Verweise gar nicht verstanden habe.
Im Prinzip sagt's, wir sind die Guten, wir sind Harry Potter und Russland ist Voldemort und die Bösen, die Verderben über die Welt bringen wollen.
Genau. Ja, es ist merkwürdig. Also man, zum einen halt dieser infantile Aspekt, dass man das Gefühl hat, die Militärorganisationen des Westens versuchen dir quasi zu erklären, dass Krieg ein Computerspiel ist und du mit auf die Party sollst. Zum anderen ist es natürlich gewissermaßen folgerichtig. Also nachdem der Westen sich aller Mythologie erledigt hat, kein Volk verteidigen will, keine Kultur verteidigen will, außer den sehr abstrakten, rein formalen westlichen Werten, bleibt offenbar nur noch die Popkultur. auf die sie sich positiv beziehen kann. Die Frage, die sich da nur stellt, ist natürlich, würden im Ernstfall wirklich Leute zur Waffen greifen und ihr Leben für Harry Potter geben?
Das frage ich mich auch. Kann ich ja an dich weitergeben. Die Frage, wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt im Schützengraben liegen müsstest in der Ukraine, um dich rum, Tod und Verwesung, neben dir liegt ein 20-Jähriger und seine Leiche verwest. Du weißt nicht, ob du deine Frau und deine Kinder jemals wieder siehst. Und dann kriegst du einen Tweet von irgendeinem Bürohengst auf Twitter serviert, der dir erzählt, das ist hier alles Harry Potter-mäßig. Ich würde mich nicht ernst genommen fühlen. Ich finde, da steckt eine gewisse Verachtung dahinter. Das ist vielleicht nicht mal bewusst böse so gemeint, aber es kommt so rüber. Diese Leute scheinen keinen Bezug zur Realität zu haben. Und ich würde mich als ukrainischer Soldat oder als Angehöriger, der da wirklich leidet unter den Zuständen aktuell, eher veralbert als unterstützt fühlen.
Ja, es ist interessant, dass, dass im Westen jetzt immer betont wird, wie sehr man die Ukraine bewundert und ihren Kampf. Und da ja auch immer wieder betont wird bei diesen Beteuerungen, dass die Ukrainer eben ein Volk ist und eine Kultur sind und dass sie das Recht haben, für ihr Volk, ihre Kultur, für ihr Land zu kämpfen. Und man bewundert sie für ihre Zähigkeit, die ja auch de facto in der Tat da ist und bewundernswert ist. Aber scheinbar kommt man nie darauf, dass diese Zähigkeit damit zusammenhängen könnte, dass sich die Ukrainer eben als ein Volk verstehen. Und das wären sie ähnlich wie die Menschen des sogenannten Westens einfach nur eine Ansammlung von Konsumenten, dass dieser Kampfeswille vermutlich nicht da wäre. Und das lässt sich ja auch lässt sich ja auch sehen. Also es gibt ja Umfragen, die in Deutschland gemacht wurden im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, wo gefragt wurde, würdest du im Ernstfall zur Waffe greifen und dein Leben einsetzen, ja, für Deutschland und Deutschland kämpfen? Und ein sehr großer Teil, ich habe die genaue Prozentzahl nicht mehr im Kopf, aber ein sehr großer Teil, wenn nicht die Mehrheit der Deutschen, hat gesagt, nein.
Vor allem war es absolut vernichtend im Vergleich zu anderen Ländern.
Finnland war super. Finnland war eigentlich das stabilste Land Europas. Die haben ganz klar gesagt, ja.
Ja, die Türkei war ja auch mit in diesen Studien und die Türkei war auch ziemlich weit oben. Und da könnte man ja noch sagen, naja, das ist halt ein muslimisches Land und die haben einen starken Nationalismus und die türkische Nation ist ja auch noch gar nicht so alt, zumindest seitdem es das Osmanische Reich nicht mehr gibt. Da hätte ich das irgendwie noch erwartet, aber oder auch bei den ganzen Osteuropäern. Aber Finnland ist ein gutes Beispiel dafür. Die haben ja einen westlichen Liberalismus und gewisse Freiheiten, aber scheinbar haben die trotzdem ihr Nationalbewusstsein irgendwie konserviert, vielleicht auch durch die Nähe zu Russland, aber bei denen scheint es auch um mehr zu gehen als um Harry Potter und Star Wars.
Das stimmt, ich denke, das fängt bei Finnland natürlich schon sehr mit der Geschichte zusammen, dass man eben auch eine recht junge Nation ist. Man war ja früher von Schweden besetzt und dann hat man gegen die Russen gekämpft und wie mir ein finnischer Freund auch mal erzählte, haben viele Finnen teilweise auch so einen gewissen, man könnte fast schon sagen, Minderwertigkeitskomplex, weil sie sich so als die Außenseiter am Rande Europas fühlen. Und das führt interessanterweise aber in diesem Umkehrschluss offenbar dazu, dass man sich dann doch sehr mit seiner Gruppe, sage ich mal, identifiziert. Aber gut, wir weichen vom Thema ab.
Ich denke, ansonsten soweit kann man zu dem Thema, denke ich, nicht mehr sagen. Ich finde es absolut grotesk, was man sich dabei gedacht hat. Ich verstehe auch nicht, bei solchen großen Organisationen, die haben doch ein ganzes Social-Media-Team. Da gucken doch mehrere Augen drüber, dass da nicht einer sagt, ja Leute, ich glaube, das geht nach hinten los, das machen wir lieber nicht, sondern dass sowas einfach durchkommt. Das muss ja jemand vorgeschlagen haben in einer Konferenz und die anderen im Raum haben alle gesagt, super Idee, so machen wir das.
Interessanterweise waren die Reaktionen im Netz teilweise sehr positiv. Also es gab Kommentare wie, offenbar sind in der Bundeswehr alle Nerds, ich find's super etc. Also in einigen Teilen der Bevölkerung hat das auf Begeisterung gestoßen. Es ist halt nur, das ist jetzt meine Behauptung, es ist halt eine billige Begeisterung, weil eben, denke ich, im wirklich militärischen Ernstfall sich niemand dafür begeistern
Richtig,
würde,
ich glaub, Star Wars in den Krieg zu ziehen. Ich glaube, das sind dann auch nicht die Leute, genauso wie wenn es so Diversity-Programme bei der Bundeswehr gibt, die Leute, die großen Wert auf Diversity legen, gehen sowieso nicht zur Bundeswehr. Also man versucht da immer irgendwie Zielgruppen zu erschließen, die gar keinen Bock auf diese Institution haben.
Ja.
Naja, gut, dann sind wir mal weiter in der westlichen Welt unterwegs, allerdings auf einem anderen Kontinent, und zwar in Kanada. Dort ist Folgendes passiert. Dort soll jetzt das Demonstrationsrecht eingeschränkt und erschwert werden, aber nicht für alle Demonstrationen generell, sondern für Anti-Transgender-Demos. Schon im August 2022 hat Justin Trudeau, der Premierminister von Kanada, einen sogenannten 2SLGBTQIA Actionplan, Aktionsplan vorgestellt, wonach 100 Millionen kanadische Dollar investiert werden sollten in alle möglichen Organisationen und Projekte, die sich über LGBT-Zeug definieren und da ihre Arbeit machen. Das 2S, wer sich gefragt hat, wofür steht das? Man kennt ja LGBTQ mittlerweile und so weiter, aber das 2S steht für Two-Spirit. Das fand ich schon interessant, weil man da auch wieder auf einen kleinen Widerspruch in dieser ganzen neulinken Ideologie stößt. Laut Wikipedia ist Two-Spirit eine Bezeichnung für Angehörige indigener Völker, also Indianer hätte man früher gesagt, die einem Geschlecht angehören, meistens Männern, aber deren soziologische Geschlechtsrolle das einer Frau ist. Also mit anderen Worten quasi Trans-Indigene. Das sind in ganz Nordamerika 7 Menschen, schätze ich mal, aber okay. Und ironischerweise ist dieser Begriff, wie man sich ja schon denken kann, Two-Spirit, ein britischer Begriff, der in den Sprachen der indigenen Völker gar nicht vorkommt und einen indigenen Begriff abgelöst hat. Und selbst die Geschichtsforschung ist sich gar nicht sicher, ob das alles überhaupt so sauber war. Aber man wollte halt die eigene Tugendhaftigkeit demonstrieren, dass man sagt, wir sind so gute Menschen, wir gucken nicht nur auf LGBT, sondern wir gucken auch auf indianische LGBTs. Deswegen heißt das dort bei denen ein bisschen anders als bei uns. Wie dem auch sei, was sagt denn dieses neue Gesetz? Das Gesetz, beziehungsweise der Gesetzesvorschlag, noch ist der nicht durch, sieht vor, dass es eine Schutzzone im Umkreis von 100 Metern geben soll, wo Anti-LGBTQ-Belästigung, Einschüchterung und Hassrede mit einer Geldstrafe von bis zu $25.000 bestraft wird. Heißt konkret, wenn es wieder mal eine Drag-Queen-Show für Kindergartenkinder gibt, dann darfst du keine Demonstration vor der Tür mehr anmelden, sondern musst mindestens 100 Meter davon entfernt stehen. Und interessanterweise schafft man damit im ach so progressiven, egalitären, linken Kanada eigentlich auch wieder Bürger erster und zweiter Klasse. Weil wäre ich Multimillionär, würde ich mir einen Spaß draus machen, es einfach trotzdem zu tun und die 25.000 zu bezahlen. Aber für Leute, die es halt nicht so locker mit dem Geld haben, die müssen sich dann dran halten, um sich nicht finanziell zu ruinieren. Also Demonstrationsrecht so für manche ja, für andere eher nicht.
Ja, man hat ja während der Corona- und Impfproteste in Kanada gesehen, dass dort allgemein das Demonstrationsrecht auch zuweilen schon mal eigenwillig interpretiert wird, sage ich mal.
Ja, die Sozialdemokratin, die das vorgeschlagen hat, die Frau heißt Christine Wong Tam, bezeichnet sich selber als non-binär, also sie weiß nicht so ganz, ob sie Männlein oder Weiblein ist und sie verwendet They-Them-Pronomen. Also man müsste über sie sagen, sie geht irgendwo hin, They findet das und das, statt einfach sie findet das und das. Naja, also die ist auf einer hohen Bewusstseinsstufe der Wokeness-Religion. Und die Frau war eine der härtesten, als es darum ging, gegen die Trucker-Proteste vorzugehen. Da hat sie geschrieben, "People have a fundamental right to protest, but as soon as this protest crosses a line where there's hate speech or symbols harassment, bla bla bla, cannot be tolerant." Also mit anderen Worten, Demonstrationsrecht ist total wichtig und dann kommt der wichtige Teil nach dem Aber, sobald dann irgendwie Symbole und Hassreden und so weiter kommen. Und das ist natürlich ein willkommenes Einfallstor, wenn du eine Demo organisierst mit zehntausenden Teilnehmern und ein Vollidiot läuft da mit irgendeinem verfassungsfeindlichen Symbol rum.
Den du im Zweifelsfall selbst hinschicken kannst, wenn dir die Demo nicht gefällt.
Das sowieso, dann ist ja deswegen nicht das ganze Anliegen illegitim. Und in einer freien Demokratie hast du, egal wie du zum Impfen stehst oder nicht, du hast das Recht, dagegen zu demonstrieren. Du hast auch das Recht, für Schwachsinn zu demonstrieren. Das wird schon massiv eingeengt und ich finde vor allem die Geldstrafenkiste daran besonders perfide, weil das den normalen, konservativ wählenden Arbeiter, der im Schnitt, zumindest ist es in Deutschland so, weniger Geld hat als der progressive Grünen-Wähler, der wird damit natürlich doppelt bedroht.
Ja.
$25.000, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber damit könnte ich mir Besseres vorstellen, als das dem Staat zu geben, weil ich gegen irgendwas demonstriert habe, was er gerne durchdrücken würde.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht wenig. Ja.
Also absoluter Wahnsinn.
Wovor soll denn dieses Gesetz genau schützen? Also was ist die Befürchtung, was sich im Umkreis von 100 Metern bei Transgender-Veranstaltungen abspielen soll, wenn Leute dagegen demonstrieren?
Angebliche Attacken, angeblicher Hass und gewalttätige Übergriffe. Ich habe aus den USA letztens gelesen, es gab Morde an Transgendern im ganzen Jahr 2022. Es waren 27 oder so. Also in einem Land mit 20.000 Schusswaffentoten pro Jahr. Es wird ja auch nicht jeder Transgender ermordet, weil er Transgender ist.
Das wollte ich gerade sagen. Das Mord an Transgender kann sein, jemand wurde bei einem Raubüberfall erschossen und war halt Transgender. Ja.
Ja, also diese Leute jagen Gespenster. Die bekämpfen Probleme, die nicht existieren. Und ich glaube, die Verantwortlichen wissen das auch selber, weil eine Politikerin könnte ja intelligent genug sein, einfach mal gewisse Kriminalitätsstatistiken zu googeln. Und dann würde sie merken, dass das Problem eigentlich nicht existent ist.
Ja, also ich sag's mal so, hätte es aufsehenerregende oder gehäufte Attacken, also wirklich körperliche, gewalttätige Attacken gegen Transgender-Veranstaltungen in Kanada gegeben, bin ich sehr überzeugt davon, dass wir es durch unsere Medien mitbekommen hätten.
Wir hätten alle davon gehört. Und was ich auch interessant finde, die gute Frau hat auch Sachen retweetet, also bei Twitter weitergeteilt, die sie gut findet und unterstützt für LGBT-Rechte in Uganda. Das kann ich ja erstmal verstehen. In Uganda geht es darum, dass Homosexuelle schwere Haftstrafen bekommen können, einfach nur fürs Homosexuellsein. Da bin ich auch dagegen in Ordnung. Aber weißt du, was sie zu Nashville gesagt hat? Zu dem mutmaßlichen Terroranschlag im Namen der Trans-Ideologie?
Nein.
Gar nichts hat sie dazu gesagt.
Ist besser, als was das manch anderer gesagt hat.
Aber stimmt, gut. Aber wie unbeirrt sie damit einfach weitermacht und zwei Tage später so twittert, als wäre nichts gewesen. Wir haben Solidarität mit allen Transmenschen und so weiter und mit christlichen Kindern, die dort erschossen wurde, in ihrem direkten Nachbarland. Das ist dann irgendwie nicht wichtig genug. Hat sie wohl nicht mitbekommen. Passiert den Besten, ne?
Ja.
Gut, ich würde sagen, kommen wir mal von einer ehemaligen britischen Kolonie ins Mutterland nach Großbritannien. Da hast du wieder was Interessantes vorbereitet. Klär uns auf, was machen die Briten jetzt schon wieder?
Ja, spannende Sachen passieren dort. Und zwar die aktuelle Tory-Regierung, bestehend aus Premierminister Rishi Sunak und Innenministerin Suella Braverman. Die hat eine Taskforce angekündigt, beziehungsweise die Gründung einer Taskforce, die sich um Sexualstraftaten kümmern soll. Und dabei, das ist der große Aufreger, soll der ethnische Hintergrund von Sexualstraftätern stärker in den Fokus gerückt werden.
Also so, wie es das in den USA zum Beispiel völlig selbstverständlich überall gibt.
Ja, in etwa, genau. Die Zitate, die sie dabei benutzen, sind in der Tat recht deftig. Ich bezweifle, dass ein weißer, konservativer britischer Politiker sich hätte erlauben können, von weißen, verletzlichen Mädchen zu sprechen, die von, Zitat, pakistanischen Gangs unter Drogen gesetzt und vergewaltigt werden. Sunak und Braverman sind ja selbst keine ethnischen Briten, sondern Sunak ist Inder. Lustiger Funfact, Großbritannien hat damit sein erstes heidnisches Staatsoberhaupt seit dem Frühmittelalter, also Sunak ist gläubiger Hindu, ich fasse das jetzt mal unter Pagan, wie man im Englischen sagen würde.
Ja.
Braverman ist halb indisch, halb Mauretanierin. Und sie beziehen sich natürlich mit diesen Sätzen, beziehen sich natürlich auch aufsehenerregende Fälle wie in Rotherham, in Rochdale.
Ja.
Wo, falls der Hörer es nicht weiß, es jahrzehntelang Vorfälle gab, wo Grooming-Gangs, bestehend größtenteils aus Pakistanern, Mädchen vergewaltigt haben, Mädchen zwangsprostituiert haben. Und die Opfer waren dabei tatsächlich zu 90% ethnische Briten. Und wie mehrere Untersuchungen dann nachher zu diesen Fällen gezeigt haben, war es tatsächlich so, dass die Stadtbehörde teilweise davon Kenntnis hatte und halt Furcht hatte einzuschreiten, aus Angst, politische Sensibilitäten, Korrektheiten zu verletzen und als rassistisch zu gelten.
Ja.
Am Ende musste der Stadtsenat zurücktreten und die Stadt ging kurzzeitig unter die direkte Kontrolle der britischen Landesregierung, also der Staatsregierung über. Ja. Genau, also ein durchaus nicht nur ein schwerwiegender Fall, sondern viele schwerwiegende Fälle. Was dabei jetzt auch interessant ist, wie gesagt, Rishi Sunak und Suella Braverman haben selber Migrationshintergrund. Ihnen wird jetzt aber trotzdem im Zusammenhang mit ihren Plänen und Äußerungen Rassismus unterstellt. Und das lustigerweise teilweise sogar mit explizitem Verweis auf ihre Herkunft.
Das ist ja auch ein Klassiker. Da hat, glaube ich, der Feroz Khan, Axe aus West, hat mal ein YouTube-Video über linken Rassismus gemacht, wo er auch, also der Mann hat pakistanische Wurzeln und macht konservative YouTube-Videos, und er auch gesagt hat, er kriegt teilweise Kommentare von deutschen Linken, die ihm schreiben, das wäre doch so schlimm, was er für Ansichten vertritt, weil gerade er müsste doch eigentlich das anders sehen und so weiter, wo er auch immer sagt, wieso gerade ich? Ich dachte, wir sind alle Deutsche, ist doch egal.
Ja.
Aber scheinbar ist es dann plötzlich nicht so egal, wenn man nicht nach deren Pfeife tanzt.
Ja, beziehungsweise hier in dem Fall ging es sogar noch weiter. Ich habe auf Twitter die Diskussionen unter britischen Nutzern verfolgt, und da schwadronierten linke Briten darüber, dass Mauretanier, wir erinnern uns, Braverman ist halbe Mauretanierin, dass Mauretanier aufgrund der Geschichte schon immer Onkel Tonks und Nutznießer der weißen Überlegenheit gewesen seien. Dass sie also quasi qua Ethnie sowieso auf der falschen, der reaktionären Seite stehen müsste.
Ja.
Und das fand ich schon interessant, dass hier quasi der Rassismus unterstellt wird mit dem konkreten Hinweis auf die Herkunft, weil das hatte ich bislang nur gesehen, dass Linke das bei Weißen machen. Also dass sie halt sagen, klar, dass der rassistisch ist, der ist ja weißer. Aber klar, dass die Rassistin ist, die ist ja halbe Mauretanierin, das habe ich zum ersten Mal gehört.
Ja, in gewisser Weise gehen sie mit der Zeit. Also das muss ich, das muss ich ja fast schon wieder respektieren, dass keine Möglichkeit, irgendwas zu erklären, zu bescheuert ist, um nicht trotzdem mal veröffentlicht zu werden.
Das stimmt, ja.
Das erinnert mich ein bisschen an die Freibad-Krawalle in Berlin im letzten Sommer, die dann unironisch von mehreren Medien mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht wurden. Also da hat man ein Thema, was gerade aus dem Ruder läuft, Jugendliche größtenteils mit Migrationshintergrund, die sich wie die Axt im Wald benehmen im Freibad. Auf der anderen Seite hat man den Klimawandel, und man führt das einfach beides zusammen und sagt, ja, so Freibadkrawalle, das ist natürlich blöd. Hättet ihr Grün gewählt und mehr CO2-Steuern bezahlt, dann könntet ihr jetzt hier friedlich schwimmen, aber wolltet ihr ja nicht.
Ja, was mir da auch durch den Kopf schoss bei dieser Anklage, die ich da bei den Briten auf Twitter gesehen habe, es folgt gewissermaßen ja schon einer linken Tradition. Also auf liberal-konservativer Seite hat man ja teilweise diese Eigenheit, alle möglichen Sachen immer auf Marx zurückzuführen, und auf anderen Teilen der Rechten hat man teilweise die Eigenheit, quasi die Kritik an Marxismus immer zurückzuweisen und da gar keine Verbindungslinien zu sehen. Ich bin da irgendwo dazwischen. Aber interessanterweise Marx und Engels, die ja stark von Hegel beeinflusst waren, der davon ausging, dass alle Völker quasi so eine Art Mission haben, so eine besondere Bewegungsmacht, die sie in der Geschichte spielen, haben ähnliche Thesen formuliert, also dass bestimmte Völker paar ihrer Natur her quasi die Rolle von reaktionären Völkern spielen müssen, die man besiegen und unterdrücken muss. Das finde ich in dem Zusammenhang schon interessant, dass ähnliche Gedanken da jetzt wieder auftauchen.
Ja, also die Farbenblindheit ist ja sowieso schon länger out. Man war ja früher politisch korrekt, wenn man gesagt hat, mir ist die Hautfarbe von jemandem egal. Dann waren wir eigentlich lang bei, mir ist deine Hautfarbe egal, solange du kein Weißer bist. Und mittlerweile sind wir irgendwie dann doch wieder zurückgegangen, wenn du nicht weiß und Brite bist, wunderbar. Aber wenn du dann konservativ und irgendwie pro-britisch bist und von anderen Einwanderern eine gewisse Integrationsleistung erforderst, dann kommt wieder die Ahnenforschung raus und dann wird geguckt, woran das liegen könnte. Also es ist sehr paradox, wie die Linke mit Abstammung, Herkunft und verschiedenen Ländern so umgeht, ne?
Ja, es zeigt sich auf jeden Fall, dass dieses System quasi, das irgendwie aufzulösen und zu transzendieren und quasi Ethnie, Kultur etc. Komplett raus aus dem Diskurs zu nehmen, dass das nie lange funktioniert. Es spielt halt eine Rolle. Der Mensch wird auch davon geprägt, gerade auch in einer multikulturellen Gesellschaft.
Ich glaube, gerade
deswegen ergeben sich daraus ja auch diese Gefahren.
Ja, ich glaube dort sogar noch viel mehr. Wenn ich in einer Stadt wohne, in der alle anderen, oder nicht alle anderen, aber über 90% ethnische Deutsche sind, dann denke ich, glaube ich, weniger über mein Deutschsein nach, als wenn ich der einzige Deutsche in, keine Ahnung, Istanbul im Exil bin oder so. Man sieht das ja auch, dass Auslandsbevölkerung oft rechter wählen als die Inlandsbevölkerung.
Und auch ein viel, genau, eben einen viel, viel stärkeren Zusammenhalt, viel stärkeres Gruppendenken haben, ja. Einen anderen Aspekt bei der Sache will ich jetzt auch noch benennen. Und zwar, wenn man das jetzt so hört und liest, könnte man als Konservativer, als Rechter ja erstmal denken, aha, sehr stabil, Großbritannien greift da jetzt durch. Lustige Ironie, dass es gerade der Inder und die Halbmauretanierin sind, die dann da jetzt zupacken. Aber es gibt da ja auch aus konservativer Ecke teilweise Bedenken, Kritik an der britischen Regierung. Und die bezieht sich bislang auf noch nicht allzu Konkretes, sondern ist eher so ein Hintergrundwissen. Du hattest ja neulich auch schon, als wir gesprochen hatten, angemerkt, dass Rishi Sunak ja tatsächlich ebenfalls Mitglied im World Economic Forum ist.
Genau, wie Luisa Neubauer und Klaus Schwab und andere Leute.
Ja. Richtig, genau. Und eine ähnliche Debatte gibt es ja bei der italienischen Regierung und Giorgia Meloni, die Mitglied im Aspen-Institut ist, einer sehr klar transatlantisch ausgerichteten Denkfabrik, wo ja immer dieser Verdacht im Raum steht, machen die vielleicht quasi einen auf rechts und hauen verbal auf die Pauke, aber ist es dann nicht am Ende so, dass an tatsächlicher Politik da gar nichts kommt?
Ja, also der Verdacht, der liegt schon nah, klar. Ich denke aber, man sollte die Leute dann auch an ihrem Handeln messen, sobald sie in der Regierung sitzen. Und wenn man von Anfang an, also klar, Kritik ist immer wichtig, aber wenn man von Anfang an da so defätistisch rangeht, dass man sagt, das bringt doch sowieso alles nichts, dann kann man es auch bleiben lassen, sich irgendwie am politischen Leben zu beteiligen. Dementsprechend würde ich sagen, man sollte der britischen Regierung genauso wie der italienischen, die sind ja jetzt beide noch nicht lange im Amt, erstmal eine Chance geben und schauen, wie sich das einpegelt. In 3 Jahren oder in 5 oder in 2 kann man immer noch zurückblicken und draufhauen.
Ja, das sehe ich im Endeffekt ähnlich. Also ich finde es da auch immer schwierig, dann einfach zu blockartig zu denken, quasi und zu sagen, der gehört halt irgendwie dazu, deswegen kann der nicht quasi vernünftige Politik machen. Auch innerhalb irgendwelcher elitären Denkfabriken und so weiter gibt es ja teilweise unterschiedliche Strömungen. Oder Leute können auch quasi so halb in verschiedenen Welten stecken und aus 2 verschiedenen Logiken teilweise agieren. Ich plädiere auf jeden Fall auch für den kritischen Blick auf diese Regierungen. Aber im Endeffekt sollte man jetzt halt sehr genau hinschauen, was machen die tatsächlich für Politik? Und wenn das in die richtige Richtung geht, soll man es loben. Und wenn es nicht in die richtige Richtung geht, dann kann man sich in der Tat fragen, warum. Aber das ist jetzt in so einem frühen Stadium in der Tat noch gar nicht so leicht zu bestimmen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Wir bleiben dran an der Sache, sowohl in Italien als auch in Großbritannien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt die Folge genossen. Ich wünsche euch allen, die hier zuhören, wunderschöne Osterfeiertage. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen beim Lastenradkauf. Kommt gut ins Wochenende, bleibt guter Dinge und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.